Sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute geht es um den Ernst in der Nachfolge. Das ist kein so einfaches Thema. Und als Abschnitt ist uns auch noch aufgegeben ein Wort vom Propheten Jesaja. Nicht Jesaja, Jeremia. Und da in Kapitel 20, Vers 7 bis 11. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden, täglich. Und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien. Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich's nicht ertragen konnte. Ich wäre schier vergangen. Denn ich höre, wie viele heimlich reden. Schrecken ist um und um. Verklagt ihn, wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie müssen ganz zu Schanden werden, weil es ihnen nicht gelingt. Ewig wird ihre Schande sein und nie vergessen werden. Als Christen stehen wir mitten in unserem Alltag, mitten in dieser Welt. Wir versuchen, unser Christsein zu leben. Das heißt, zum Beispiel in der Familie versuchen wir als Eltern oder als Kinder so zu leben, dass die anderen Familienangehörigen merken, hoppla, mein Vater, meine Mutter, das sind ja wirklich Christen. Oder die Eltern merken, schau an, unser Sohn, unsere Tochter bemühen sich wirklich, nach den Grundlagen des Glaubens zu leben. Gleiches versuchen wir ja auch in der Nachbarschaft oder im Beruf. Da versuchen wir als Christen, unseren Glauben vorbildlich vorzuleben und darin ein Zeugnis für Jesus zu sein. Wer sich so aufmacht, seinen Glauben im Alltag zu praktizieren, erlebt aber auch manchmal Scheitern und Versagen. Da wollte man es endlich mal hinkriegen und prompt fällt man in alte Gewohnheiten. Da will man endlich mal etwas gefühlsberuhigter handeln und prompt wird man wieder laut. Gleich, wo wir als Christen im Amt sind, wir erleben Höhen und Tiefen und suchen nach Vergewisserung unseres Glaubens. Und wir suchen nach Trost, wenn wir mal wieder versagt haben. Gewiss, so eine Aufgabe wie Jeremia werden wir nie haben. Alttestamentliche Propheten hatten ein einzigartiges Amt. Doch die Spannung, die er erlebt hat, spüren wir manchmal auch. Ein erstes, wer glaubt, muss mit Angriffen rechnen. Mächtig sagte Jeremia das Wort im Auftrag Gottes. Er war ein Prophet, der den Mächtigen gegenüber trat und das formulierte, was der Wille Gottes in der jeweiligen Situation des Volkes, politisch oder vom Verhalten her, war. Dabei war er nicht unumstritten, dieser Jeremia. Gegner fanden sich schnell. Die Bibel nennt sie Lügenpropheten. Leute, die es verdrehen und die Botschaft anders sagen wollen. Da war kein göttliches Profil drin, sondern bei den Lügenpropheten war immer das Streben nach Anerkennung und menschlicher Ehre. Jeremia musste einen Preis bezahlen. Er verlor aufgrund seiner Botschaft und seines Glaubens die Ehre und seinen Status im Volk. Das war nicht einfach. Das musste man aushalten. Das tat weh und ging für ihn tief ins Herz. In unserem Kulturkreis können wir für die Freiheit, die wir haben in unserem Glauben, dankbar sein. In der wir unseren Glauben bekennen und leben können, da wollen wir Gott immer wieder danken für dieses Geschenk der Freiheit. Für wie viele Schwestern und Brüder muss dies aber am heutigen Tag ein Traum bleiben? Sie sind angegriffen auf ihren Glauben und auf ihr Leben ausgesetzt und erleben Verfolgung, vor allem auch in muslimischen Staaten. Während in einem streng islamischen Land sich zum Glauben an Jesus Christus offen bekennt, kann viel verlieren. Man verliert die Familie, auch da die Ehre in der Stadt, im Clan der Großfamilie. Man verliert seine gesellschaftliche Stellung und seine Karriere sowieso. Auch staatliche Repressalien drohen, Gefängnisaufenthalte, Verlust vielleicht sogar des eigenen Lebens droht. Von wegen Religionsfreiheit, wie wir sie kennen. Wir sollten ganz bewusst innehalten und uns nochmal klar machen, in welcher Lebenssituation wir uns befinden. Garantierte Religionsfreiheit im Grundgesetz. Das gibt es nicht überall auf dieser Welt. Verbot jeglicher staatlicher Repressalien aufgrund unserer Glaubensüberzeugung. Auch das gibt es nicht überall in dieser Welt. Aber das alles hat auch eine Kehrseite. Religiöse Beliebigkeit. Jeder kann nach seiner Fasson selig werden. Man spricht dann von Patchwork-Glauben. Man nimmt da etwas Esoterisches und baut das so nach eigenem Gusto. Beim Abwägen von Verfolgung und Freiheit für den Glauben, da bin ich natürlich dankbar, dass ich in dieser Freiheit leben kann. Ich erinnere mich noch gut, als der eiserne Vorhang unten war und immer wieder Christen von der Verfolgungssituation der Menschen in Rumänien, in Bulgarien und wo sie gelebt haben, berichtet haben. Da brachte einer dieser Zeugen etwas mit. Er sagte, wie dort ein Gemeindeleiter sagte: Ich bin froh, dass ich nicht bei euch im Westen Christ sein muss. Da weiß ich ja gar nicht, was es kostet, Christ zu sein. Da darf man ja alles. Wenn wir hier Christen sind, dann wissen wir, was es kostet. Das hat auch einen Sinn und eine Prägung. Gleichwohl wir, wie ich es meine, dankbar sind, dass wir hier sein können. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch in unserer Kultur die Erfahrung, dass man wegen seines engagierten Glaubens anecken kann. Es gibt Familiensituationen, wenn da ein junger Mensch Christ wird und er plötzlich in die Gemeinde geht, als bigottisch dargestellt wird. So kann man doch nicht glauben. Und dann wird man auch von den Familienangehörigen ganz schön unter Druck gesetzt und erlebt, ja, spöttische Blicke und Sätze. Gleiches gilt auch für die Freunde. Jeremia musste erleben, wie sich aufgrund seiner Verkündigung und seiner Botschaft Freunde gegen ihn stellten. Das ging tief. Sie wollten ihn beschwatzen, dass er Fehltritte macht und darin angreifbar wird. Sie warteten auf sein Straucheln, weil sie sich durch seine klare Botschaft wohl gestört fühlten. Das können heute auch Teenies erleben. Und Arbeitskollegen gleichermaßen. Da bekennt man sich voller Mut und Freude zu seinem Glauben und prompt wird man in der Pause geschnitten oder beim Mittagessen in der Kantine krumm angeguckt. Und dann stellt sich manchmal auch bei uns heute das ein, was sich bei Jeremia auch eingestellt hat. Das ist das zweite: Zweifel an der Berufung. Wer versteckt oder offen wegen seines Glaubens angegriffen wird, kann Zweifel an der Berufung zum Christsein und an seiner Aufgabe haben. Jeremia zeigt solche Zweifel sehr typisch. Der Glaube ist ein Reinfall. Im Grunde bin ich einem Betrug aufgesessen, so sagt er. Ich wurde von Gott beschwatzt, ich wurde von ihm betört. Noch stärker dieser Zweifel. Ich hab's nicht einmal gemerkt, sondern habe mich überreden lassen. Das heißt so viel wie, ich bin da selber schuld, dass ich ein gläubiger Mensch geworden bin. Oder dann so: Ich wurde zum Glauben gezwungen, ich hatte keine Freiheit, ich wurde übertölpelt. Da fühlt man sich, wie Jeremia es ausdrückt, übers Ohr gehauen oder ausgenutzt. Wenn Christen in einem frommen Elternhaus aufgewachsen sind, dann können manchmal ähnliche Gedanken aufkommen. Hatte ich denn je die Freiheit, mich auch anders zu entscheiden, einen anderen Weg zu gehen? Ich war einmal bei meiner allerersten christlichen Freizeit. Das war ein Wochenende. Und dann war ich mit etlichen Jungs auf einer Bude, so 8 Betten oder 12 Betten, ich weiß nicht mehr, wie viel das waren. Und neben mir schlief ein anderer und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, hast du gläubige Eltern? Ich habe keine gläubigen Eltern. Er sagte dann zu mir, sei bloß froh. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber es gab mir schon eine Spur, dass es eben kein Ideal gibt. Zweifel, ja, das gehört dazu. Wie schmerzlich ist es dann, wenn solche Gedanken an der Seele nagen und einem die ganze Freude am Glauben nehmen und vergällen will. Ich bin zum Spott geworden, zum Gelächter, sagte Jeremia. Andere lachen mich aus, weil ich glaube. Was habe ich eigentlich von meinem Glauben außer Ärger? Oder komm, denk nicht mehr an Gott. Auch diesen Gedanken hatte Jeremia. Ich höre auf, in seinem Namen zu reden, Schluss, aus, Ende. Ich glaube nicht mehr an ihn, dann habe ich ein Problem weniger. Oder ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, sagt er. Ja, aus eigener Kraft kann man das alles auch nicht mehr schaffen und hinbekommen. Wie gesagt, Angriffe und Zweifel gehören zum Christsein dazu. Jeremia macht mit den Zweifelgedanken aber etwas sehr Wichtiges. Er nimmt alle seine Zweifelgedanken mit ins Gebet zu Gott. Er bespricht sie mit Gott selber, so wie es Jesus am Kreuz tat. Warum hast du mich verlassen? Er betet zu dem, der ihn auch noch verlassen hat, so wie er es erlebt. Und es gibt aber Auswege aus diesen Glaubenskrisen und so kommen wir zur Wende. Zur Wende bei Jeremia. Da erzählt er gleichzeitig auch vom Brennen im Herzen. Und das heißt doch so viel wie, Gott lässt ihn nicht los, Gott lässt uns nicht los. Unser Herz ist an Jesus gebunden. Dort, wo Jesus im Leben eines Menschen Einzug gehalten hat, werden wir ihn so schnell nicht los. Er geht nach. Vielleicht hängen manche ab, monatelang oder jahrelang. Aber Jesus geht nach. Und die meisten spüren dieses Brennen im Herzen wieder. Ich kann den nicht lassen, der mein Leben ist, denn er lässt mich nicht. Wie oft habe ich das schon erlebt in Gesprächen mit Menschen? Wissen Sie, seit 3 Jahren bin ich wieder dabei. Früher als Jugendliche, da war ich mal in einem Jugendkreis. Und da konnte ich mit Gott sogar sprechen. Und dann habe ich es vergessen. Aber jetzt plötzlich kann ich wieder. Und ich lebe jetzt auch wieder bewusst als Christ. Abgehängt und doch war im Herzen Jesus noch da. Er lässt mich nicht. Das hat wirklich etwas sehr Tröstliches. Die Wende, da ein weiteres, die Größe Gottes. Jeremia hilft die Konzentration auf Gottes Größe. Und er weiß, dieser Herr und Gott hat die Übersicht über seinen Dienst und über das Leben der Gläubigen. Und wer gelernt hat, in der Geschichte zu sehen, wie Gott sein Reich, sein Volk, seine Gläubigen durchgebracht hat, der findet Zuversicht und Hoffnung. Gottes Größe wird alle Feinde des Glaubens überwinden und bestrafen. Gott wird sich durchsetzen und Auswege schaffen. So erfährt Jeremia trotz aller Zweifel, wie Gott ihm hilft und ihm beisteht. Und dann entsteht daraus ein weiteres. Eine klare Zukunft. Im Brennen des Herzens, im Sehen der Größe Gottes, da mittendrin wächst neue Hoffnung. Jeremia sieht, wo die Feindschaft gegen Gott enden wird. Und so ist sein Wunsch, dass diese bösen Menschen ihre gerechte Vergeltung erfahren. Und so wird diese Sicht eine Beschreibung dessen, was sich angesichts der Größe Gottes ganz von alleine vollziehen wird. Auch für uns gilt das als Christen. Es kommt der Tag, wo wir vor Jesus stehen und alles in seinem Licht sehen. Und wenn wir dann vor dem Richterstuhl Christi stehen, dann wird er uns die Augen auftun. Und dann wird er den anderen die Augen auftun. Und dann werden jene, die uns Böses taten, die uns belächelt haben, die uns angegriffen haben, die uns auch wegen unseres Glaubens so viel Not zugefügt haben, die werden staunen, wie es wirklich war. Und Jesus wird auch uns das Licht, mit Licht uns zeigen, wie wir uns manchmal daneben verhalten haben, wo wir ungerecht waren, wo wir andere belastet haben. Dieser Tag kommt, wo wir vor Jesus stehen und alles in seinem Licht sehen. Und das Schönste ist, Jesus hilft uns dann beim Sehen. Und Jesus zeigt es den anderen. Und dann wird ausgeglichen und geklärt. Auf diesen Tag dürfen wir uns freuen. Jeremia hat ihn herbeigesehnt, dass dann endlich ans Licht kommt, wie es wirklich aussieht. Das Brennen im Herzen, die Größe Gottes, die klare Zukunft. Mit dieser Aussicht können wir getrost die neue Woche anpacken.